Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich freue mich, wieder hier zu sein nach dieser längeren Zeit und dass wir ein bisschen sprechen können über die Geisteswissenschaft Rudolf Steiners und vor allem heute, was sie für das praktische Leben auch bedeuten kann, so unmittelbar im Alltag auch. Weil man denkt sich immer, das ist so etwas weit Abgehobenes und etwas Fernes, aber es ist auch etwas ganz, ganz Lebenspraktisches. Also Rudolf Steiner war ein eigentlich sehr lebenspraktischer Mensch, nicht ein abgehobener Philosoph, sondern sehr praktisch auch tätig. Daher hat er zum Beispiel auch solche Dinge entwickeln können, wie die biologisch-dynamische Landwirtschaft, die heute ja bereits sehr verbreitet ist in der Welt. Viele wissen gar nicht, dass da ein gewisser Herr Rudolf Steiner dahinter steht. Aber man kauft halt Demeter-Produkte, was gut sind. Und da steckt aber sehr viel geistiges Wissen einerseits dahinter, aber auch sehr viel eigene praktische Erfahrung, die er schon als Bub gemacht hat. Also er ist als Bub ja auch in der Natur aufgewachsen, sehr viel. Er ist andererseits auch mit der modernsten Technik der damaligen Zeit aufgewachsen. Sein Vater war Stationsvorsteher bei der Südbahn, bei der damaligen, also hat noch zu Österreich gehört, alles. Geboren wurde ja der Steiner in Kraljevec im heutigen Jugoslawien. Das lag eben auch an der Südbahn, an der damaligen. Und dann ging es halt weiter Richtung Botschach, Neudörfel und in Wiener Neustadt ist dann Rudolf Steiner in die Schule gegangen, in die Realschule, nicht ins Gymnasium, sondern in die Realschule, also schon mehr mit dem mit der naturwissenschaftlich-technischen Ausrichtung. Und er hat ja dann auch an der Technischen Universität Wien Naturwissenschaften studiert. Also Biologie, Chemie, Physik, Mathematik. Er wollte sich eigentlich aufs Lehramt zunächst vorbereiten und hat aber daneben auch sich eben intensiv mit Philosophie beschäftigt, hat sich beschäftigt mit Literatur, lernte durch einen Hochschulprofessor, Karl Julius Schröer, vor allem kennen die Werke von Goethe und wurde noch als Student von diesem Karl Julius Schröer vorgeschlagen, dass er herausgeben sollte die naturwissenschaftlichen Werke Goethes. Und das war ein ganz wesentlicher Einstieg für Rudolf Steiner, zu erkennen, was steckt hinter dieser goetheschen Art an die Naturbetrachtung heranzugehen. Wo ist der Unterschied zur herkömmlichen Wissenschaft? Nicht wahr? Goethe wird ja heute in der Naturwissenschaft wenig genannt, in der Evolutionslehre ein bisschen als ein Vorläufer, weil er doch schon einen gewissen Entwicklungsgedanken, einen Metamorphosegedanken drinnen hatte, aber eben auf eine ganz andere Art, als es dann später gekommen ist, etwa durch Darwin, wo die ganze Evolutionslehre in ein sehr materialistisches Fahrwasser geraten ist. Es steht zwar irgendwo am Ende der dritten Ausgabe von Darwins Hauptwerk, dass irgendwo der Schöpfer dahinter steht, aber das steht erst in der dritten Ausgabe drinnen und mit ziemlicher Sicherheit deswegen, weil er einfach Schwierigkeiten vermeiden wollte, weil das damals ja doch noch sehr, sehr anstößig war, etwas ganz auf die materielle Basis allein zurückzuführen. Aber mittlerweile sind diese Bedenken ja komplett verflogen. Also wir haben im Großen und Ganzen eine sehr materialistisch ausgerichtete Naturwissenschaft, die wunderbar dazu geeignet ist, Technik hervorzubringen, die immer mehr in unser Leben, unser alltägliches Leben auch eindringt. Also da haben wir auch schon etwas, was in Wahrheit sehr alltäglich ist und auch unheimlich schwer in Wahrheit zu verstehen ist. Nicht wahr? War schon damals bei Rudolf Steiners Zeiten die Eisenbahn schwer zu verstehen, aber wenn man sich anschaut, was heute man alles hat, was jeder hat, fast ein Handy und diese Dinge, wer durchschaut wirklich, wie das funktioniert? So wirklich im Detail. Nicht einmal die, die es machen, weil da gibt es Spezialisten, die einen Teilbereich verstehen und andere wieder einen anderen Teilbereich, aber einen Überblick über das Ganze hat kaum jemand. Ja, eigentlich niemand in Wahrheit, so in den Details. Also es ist in den Naturwissenschaften der Weg gegangen, immer mehr ins Detail zu gehen, immer mehr in die Spezialisierung hinein, immer mehr dadurch aber auch den Zusammenhang mit dem Ganzen zu verlieren. Und bei Goethes Naturwissenschaft ist eigentlich genau das Umgekehrte der Fall. Er sucht eigentlich diesen ja sehr schwierigen Weg, den Zusammenhang des Kleinsten mit dem Größten zu suchen. Also das heißt, wenn er die Pflanze betrachtet, dann geht es weniger darum, die jetzt unter das Mikroskop zu legen und zu zerzupfen und in Einzelteile zu zerlegen, sondern zu sehen, wie sie eigentlich im Gesamtzusammenhang der Natur in dieser Form entstehen kann und sich verwandeln kann aus einer Urpflanze heraus. Das war die große Idee von Goethe, dass er eine Urpflanze gesucht hat. Gesucht hat, zunächst einmal gar nicht gewusst hat, was das ist, dem er da auf der Spur ist. Er hat sich gedacht, nein, es muss halt eine Pflanze geben, von der alle anderen Pflanzen abstammen irgendwo. Aber eine genaue Vorstellung hatte er noch nicht. Er dachte dann zunächst, als er auf seine italienische Reise ging, im Botanischen Garten von Palermo sie gefunden zu haben, aber dann kam er darauf, ja, das ist zwar eine sehr einfache Pflanze, vielleicht eine sehr grundlegende, aber die Urpflanze ist es auch nicht. Guten Abend, kommen Sie noch herein. Da vorne gibt es noch einen Platz.
Super, danke. Entschuldigung für die Verspätung.
Bitte.
Zu wenig Parkplätze im Wohn.
Ja, das ist ein bisschen schwierig. Was er schließlich entdeckt hat, was ihm dann aufgeleuchtet ist, die Urpflanze ist ein geistiges Prinzip, das als Bauprinzip hinter allen Pflanzen dahinter steckt und in allen Pflanzen wirkt. Und diese Urpflanze ist so etwas wie eine höhere Form eines Naturgesetzes, könnte man sagen. Also die Naturgesetze, die die Physik, die Chemie erforscht, das gibt uns die Gesetzmäßigkeiten der mineralischen Welt, der toten Welt eigentlich in Wahrheit, der toten Stoffe. Aber es gibt darüber hinaus noch höhere Gesetzmäßigkeiten. Und das Leben, das sich am deutlichsten in den Pflanzen, in diesen Wachstumskräften der Pflanzen offenbart, das folgt höheren Gesetzmäßigkeiten, die sozusagen sich draufsetzen auf die mineralischen Gesetzmäßigkeiten, deren Wirksamkeit zwar in sich aufnehmen, aber weiterführen. Und dadurch entsteht etwas Lebendiges. Ja, wir werden später noch darüber reden. Vielleicht ist der Weg sogar umgekehrt. Die höheren Gesetzmäßigkeiten sind vielleicht sogar die ursprünglicheren. Nur so als Gedanke dazu, wir können sehr leicht feststellen, wie ein Lebendes zu etwas Totem wird. Das kennen wir immer wieder, dass etwas Lebendes stirbt. Zu erklären, wie aus dem Toten das Leben entstanden ist, ist der Naturwissenschaft bis heute noch nicht wirklich gelungen. Es gibt zwar sehr viele Versuche, so eine Art Urzeugung festzustellen, aber das ist alles sehr vage. Man kann ein paar chemische Bestandteile herstellen unter bestimmten Bedingungen, die auch im Lebendigen vorkommen, aber deswegen ist das noch lange kein Lebewesen. Also da ist noch sehr, sehr viel unklar, ob dieser Weg überhaupt funktioniert und ob das überhaupt so passiert ist. Also das wäre schon einmal ein großer Gedanke, den es zu verfolgen gilt. Ob nicht das Tote aus dem Lebenden entstanden ist und nicht, wie man heute vielfach annimmt, im materialistischen Zeitalter, dass das Lebende und auch dann das Beseelte oder das Geistige, das heißt wir Menschen zunächst einmal, aus dem Stoff entstanden sind. Ist das so? Oder ist der Weg vielleicht ein anderer? Und diesen Weg hat Goethe zumindest geahnt und diesen Weg hat Rudolf Steiner weiterverfolgt. Er hat ihn weiterverfolgt, indem er einfach einmal gerade an Goethe auch gelernt hat oder studiert hat, welche Erkenntnishaltung dieser Goethe hat und wie der Unterschied eben zur naturwissenschaftlichen Erkenntnishaltung ist. Dazu gehört nämlich eine gewisse Fähigkeit, so etwas wie die Urpflanze, das heißt dieses Naturgesetz der Pflanzen, zu erkennen. Das erkennt man nicht, indem man einfach mathematische Formeln aufstellt oder schaut, wie die Stoffe miteinander reagieren. Da kommt man nicht drauf, da bleibt man immer im Toten stehen. Und darum bleibt die Naturwissenschaft hier auch immer wieder hängen. In Wahrheit, sie ist zwar der festen Überzeugung, dass das Leben aus dem Toten entstanden ist, aber einen Beleg dafür gibt es noch nicht. Auch die ganze Genforschung ist kein Beleg dafür. Man kann das Leben zwar manipulieren, aber man braucht eine lebende Zelle, damit wirklich was Lebendes daraus entsteht. Die kann man verändern, man kann sie beeinflussen, aber man kann nicht aus dem Nichts heraus sozusagen und aus dem Rohen. Guten Abend. Ich hoffe, Sie finden noch mal Platzl. Fein, das hat auf Sie gewartet.
Entschuldigung,
kein Problem. Also es gehört eine, man könnte sagen, höhere Erkenntnisfähigkeit dazu, als sie in den Naturwissenschaften angewandt wird. Es gehört eine, naja, Goethe hat es genannt, zum Beispiel exakte sinnliche Fantasie. Ich muss sozusagen in meinem seelischen Innenleben die Urpflanze mir bildhaft aufbauen können. Ich muss sie innerlich erleben. Dazu gehört eine starke Konzentrationskraft. Ich komme dazu nur natürlich, indem ich einmal viele, viele äußere Pflanzen studiert habe, sie angeschaut habe und sie wirklich mich mit ihnen verbunden habe. Wenn ich sie einfach seziere und zerlege in einzelne Blätter und zähle, wie viele Blütenblätter sind da, wie viele Staubblätter sind da und nachdem Systeme anlege, wie es etwa das Nilesche System macht, dann werden die Pflanzen klassifiziert, aber da erkenne ich ja noch nichts. Da töte ich eigentlich die Pflanze ab, dann kann ich die Dinge zählen. Wenn ich die lebende Pflanze betrachte, die kann ich in Wahrheit in keinem Moment wirklich richtig fassen, denn das Lebende verändert sich ununterbrochen. Bleibt keinen Moment stehen. Eine künstliche Pflanze, wenn ich die hinstelle, die bleibt stehen und erweckt den Eindruck einer Pflanze. Und wenn man aber feines, sensitives gespürt, selbst wenn die noch so täuschend gemacht ist, spürt man den Unterschied zu einer wirklichen Pflanze, die diese Lebenskraft, diese gestaltende Kraft in sich hat, die ununterbrochen tätig ist und wo das Stoffliche etwas ist, was in Wahrheit ununterbrochen durchfließt. Eine Pflanze, ein Lebewesen, auch wir Menschen bestehen eigentlich nicht aus Stoff, sondern Stoffe strömen ununterbrochen durch uns durch. Wir nehmen sie auf und geben wieder welche ab. Mit jedem Atemzug zum Beispiel machen wir das. Wir merken das gar nicht. Wir sind also nicht wie eine Marmorstatue, die halt so wie sie geschaffen wurde, da stehen bleibt und höchstens verwittern kann mit der Zeit oder beschädigt werden kann, sondern wir bauen uns ununterbrochen neu auf. Das ist das Großartige des Lebens. Und man wird das Leben nur verstehen, wenn man diesen Prozess verfolgen kann. Und diesen Prozess verfolgen kann bis in die Gestaltungskraft hinein. Und Goethe konnte bis zu diesem Erlebnis, zu diesem geistigen Erlebnis der Urpflanze kommen. Das ist dieses geistig bildhafte Vermögen, jede Pflanze aus diesem Bild heraus im Bild schaffen zu können. Auch sogar Pflanzen, die es gar nicht gibt in der Natur, die es aber geben könnte, die in sich so konsequent sind, dass sie eigentlich lebensfähig wären. Das hat also nichts mit einfach mit der normalen Fantasie mehr zu tun, weil Fantasie kann sehr leicht auch in die Fantasterei ausarten. Man mischt halt irgendwas zusammen und sagt, ja, fantasievoll. Neu ist es zumindest, überraschend ist es vielleicht, aber ob deswegen etwas Lebensfähiges herauskommen würde, wenn ich es jetzt bei den Pflanzen betrachte, ist eine andere Frage. Da muss ich also dieses Bild so stark haben, dass es wirklich diese ganze Gesetzmäßigkeit des Pflanzenlebens umfasst, im Bild zunächst. Man kann das gar nicht in analytische Begriffe übersetzen, da wird man nie fertig. Da hätten sie Kompendien, nicht? Weil es gibt Kompendien über Pflanzen, was sich da alles abspielt an biochemischen Prozessen und so weiter. Und trotzdem versteht man in der Naturwissenschaft bis heute nicht, wie die Form der Pflanze entsteht. Man sagt so gemeinhin, naja, in den Genen ist der Bauplan drinnen. Na, das ist schon wieder überholt. Man hat das ja auch gedacht beim Menschen, es ist so etwa um die Jahrtausendwende, kurz nach der Jahrtausendwende ist das menschliche Genom, also die menschliche Erbanlage, entschlüsselt worden und dann dachte man, jetzt haben wir den Schlüssel, wir kennen den Menschen perfekt, wir wissen alles über ihn, wir werden jede Krankheit heilen können, weil wir ja direkt jetzt die Gene manipulieren können. Man ist nur sehr schnell darauf gekommen, das funktioniert so nicht. Es sind eigene Firmen gegründet worden, die zum Beispiel, man hat dasselbe auch mit Katzen, mit Hunden und so weiter gemacht, hat man das entschlüsselt und wir können das klonen. Also ihr Haustier ist eingegangen, sie trauern darum, wir klonen ihnen das Haustier mit genau demselben genetischen Material, sie werden keinen Unterschied merken. Peinlicherweise, die erste Katze, die so geklont wurde, hat völlig anders ausgeschaut, als das Urbild, aus dem die Gene entnommen wurden, obwohl sie genetisch vollkommen identisch war. Vollkommen identisch. Das heißt, die Gene sind höchstens ein kleiner Faktor daran, dass das Aussehen bestimmt. Ein kleiner Faktor. Man schätzt heute etwa 5%, aber das sind auch sehr vage Schätzungen. Es gibt also viel mehr Prozesse, die im Lebendigen ablaufen, die eben an dieser Gestaltbildung auch beteiligt sind, wo man heute erst langsam auf der Spur ist, wie funktioniert denn das eigentlich? Man hat ein Schlagwort dafür, man nennt das jetzt Epigenetik. Epi heißt also außerhalb rundherum, also außerhalb der Genetik. Und da gibt es unendlich viele Prozesse, die man noch nicht durchschaut hat. Wenn man heute so ein Buch liest, liest man auf jeder zweiten Seite, ist noch nicht erforscht, wird untersucht und so weiter. Also es herrscht mehr Unklarheit denn je. Das ist vielleicht auch das Wunderbare der Naturwissenschaft heute, dass sie uns immer wieder an diese Grenzen führt, wo sie erkennt, halt aus. Das funktioniert ja so einfach gar nicht, wie wir uns das gedacht haben. Da ist viel mehr dahinter. Also das heißt, man braucht gar nicht über die Naturwissenschaft schimpfen oder so. Rudolf Steiner etwa hat das nie getan. Sondern er hat gesagt, gerade der Wert der Naturwissenschaft ist, dass sie immer wieder an Erkenntnisgrenzen stößt und das ein Art Aufwachprozess ist zu sehen, da geht es noch weiter, da geht es noch viel, viel weiter. Also es ist keine Rede davon, dass man das Leben einfach auf die bis jetzt bekannten physikalischen Grundgesetzmäßigkeiten zurückführen kann. Keine Rede davon, auch wenn man das oft liest. Das ist Aberglaube. Im Grunde ist das die moderne Form des Aberglaubens, das ist der Hokuspokus. Und bei diesem Hokuspokus wollte eben weder Goethe stehen bleiben und schon gar nicht Steiner stehen bleiben. Er wollte darüber hinausgehen. Und ihn hat interessiert, was sind denn das für Kräfte, die Goethe da in sich rege gemacht hat, um diese Urpflanze zum Beispiel zu erkennen, um sie erleben zu können. Und Steiner war insofern darauf vorbereitet, weil er, naja, gewisse geistige Erlebnisse schon als Kind hatte. Was heißt geistige Erlebnisse? Man hat, wenn man zum Beispiel der Natur gegenübertritt, ein inneres Erlebnis, ein inneres Bild, das einem Auskunft gibt über das, was da vor mir steht. Und was aber mehr sagt als das, was ich mit den Sinnen erkennen kann und mehr sagt als das, was ich mit dem Verstand darüber ergrübeln kann. Sondern etwas, wenn man will, was wie eine Art Eingebung, wie eine Art Bild, als eine Imagination kommt, die aber in sich gesetzmäßig gebaut ist, die eben auch nicht ein reines Fantasiebild oder gar eine Fantasterei ist, sondern in der sich eine innere Gesetzmäßigkeit kundgibt. Und an die kann man herankommen. Also Rudolf Steiner hatte dieses Erlebnis in der Natur sehr oft. Und in Wahrheit haben wir es alle, nur wir sind uns dessen nicht bewusst. Wir würden keine Pflanze als Pflanze erkennen, wenn wir nicht ganz tief unbewusst dieses Erlebnis der Urpflanze haben. Wir sind es nur so gewohnt, wir haben kein Problem, Pflanzen zu erkennen. Ich meine, wir haben vielleicht ein Problem, die einzelnen Gräserarten zu unterscheiden oder so, wenn man nicht gerade Spezialist ist, dann muss man halt das äußerlich besser studieren. Aber wir würden es nicht als Pflanze erkennen. wenn nicht tief in uns dieses Urbild wach wäre. Diese Imaginationen sind da, jeder Mensch hat sie. Der Herr sagt Rudolf Steiner, in jedem Menschen liegt die Fähigkeit, diese Bilder zu erleben, nur schläft diese Fähigkeit. Sie schläft tief im Unbewussten, das heißt tiefer noch als das Traumbewusstsein. Und von dort kommen diese Bilder, steigen auf und sie hängen aber eben auch mit den Kräften in der Natur zusammen. Weil in uns letztlich genau dieselben Kräfte wirksam sind, die auch in der Natur draußen wirksam sind. Im Grunde gibt es keine Gesetzmäßigkeit in der Natur, die nicht in irgendeiner Art auch in unserem Wesen drinnen wirkt. Nur sie wirkt in der Regel völlig unbewusst. Wir halten so viel auf uns, weil wir so bewusste Menschen angeblich sind. Wenn wir uns ein bisschen besser beobachten, merkt man doch schon beim einfachsten Spaziergang, wie viel wir eigentlich verschlafen. Braucht nur, wenn man einen Spaziergang gemacht hat, nachher, was hast denn alles gesehen? Ja, ein paar besondere Dinge fallen einem vielleicht ein, aber wie hat das jetzt ganz genau ausgeschaut? Da war irgendein Strauch, aber welcher war das? Wie haben die Blätter genau ausgeschaut? Länglich irgendwie. Man nimmt es aber gar nicht bewusst auf, in Wahrheit. Im Unbewussten erkennen wir es dadurch, dass dieses Bild der Urpflanze aufsteigt und sich sozusagen hineinmetamorphosiert in das, was von außen kommt, und dadurch erkenne ich es eigentlich. Aber ins Bewusstsein fällt nur ein kleiner Splitter davon, der kleinste Splitter davon. Und was dann Rudolf Steiner später mit seiner Anthroposophie entwickelt hat, ist nichts anderes als Wege zu zeigen, wie man an dieses verborgene Wissen, dieses okkulte Wissen, jetzt sage ich ein ganz schlimmes Wort, okkult heißt nichts anderes als verborgen. Nichts anderes, es ist nichts weiter nichts Schlimmes, als dass es etwas Verborgenes ist, nämlich für unser Bewusstsein verborgen. Und die Frage ist, ob man daran herankommen kann. Und Sie sehen schon an diesem Beispiel der Urpflanze oder des Erlebens dieser Imagination, dieses unbewusste Erleben der Imagination, die dahinter steckt, dass das eine ganz alltägliche Sache ist. Wir begegnen dauernd, den ganzen Tag irgendwo Pflanzen. Ich meine, in der Großstadt ist es schon ein bisschen schwieriger, aber die meisten Menschen, zumindest alle paar Tage, sehen sie irgendwo Pflanzen, hoffe ich zumindest. Und dann tauchen diese Kräfte in Wahrheit schon auf, nur wir wissen nichts davon. Wir haben nur das fertige Endergebnis. Und sehen Sie, das, was im materialistischen Denken drinnen ist, beschäftigt sich mit diesem Endergebnis, mit diesen paar Splittern, die ins Bewusstsein hereinfallen. Ja, ist ja ganz klar, weil wenn wir nichts wissen davon, wie soll man es beschäftigen damit überhaupt? Wenn wir es nicht einmal ahnen, dass da etwas zu finden wäre. Nicht, weil was uns nicht bewusst ist, ist für uns einfach schlichtweg nicht vorhanden. Und dann sagen wir, glaube ich nicht, gibt's nicht, kann nicht sein. Habe ich noch nie gesehen, habe ich noch nie erlebt, habe ich noch nie was gehört davon, habe ich noch nie was gedacht darüber, also was soll das sein? Dabei sind, sage ich mal, 99% uns unbewusst. Erleben wir wirklich, was in unserem Körper passiert, wenn wir eine einfache Handbewegung machen? Erleben wir das? Ja, wir können äußerlich naturwissenschaftlich eine ganze Menge untersuchen, aber erleben wir etwas davon? Sind wir uns dessen bewusst, was da passiert? Ein bisschen spüren wir da die Muskeln, aber wir schlafen in dem eigentlich. Was da an auch stofflichen Prozessen letztlich passiert, Stoffwechselprozessen, wo Stoffe hineinströmen, sich verwandeln, wieder hinausströmen. Ohne dem würde das alles nicht funktionieren. Wir kriegen nichts davon mit. Heute die Gehirnforscher sagen, ja, das macht alles das Gehirnkastel da oben. Kriegen wir irgendwas davon mit, was unser Gehirn macht? Gar nichts. Überhaupt nichts. Ich meine, die Hirnforscher sagen, das Hirn macht, das Hirn denkt, das Hirn tut. Haben Sie das jemals schon erlebt, dass das Hirn tut? Ich meine, Sie wissen, dass da oben ein Hirnkastel ist und dass das wichtig ist und dass man ohne dem nicht leben kann. Das ist keine Frage. Und das ist auch wichtig, um sich der Dinge bewusst zu werden. Aber in Wahrheit entsteht das Gehirn genauso aus einem Lebensprozess und auch aus einem Absterbensprozess. Zum Leben gehört als andere Seite auch das Sterben können dazu. Das ist was ganz Wichtiges. Ich meine schon rein äußerlich. Stellen Sie sich vor, alles Leben auf der Erde wäre äußerlich, materialistisch gesehen, unsterblich. Die Erde wäre zugewuchert mit Pflanzen, mit Menschen, mit Tieren. Sie würden sie übereinander stapeln, wenn die Tiere, die Menschen, die Pflanzen nicht sterben könnten. Schon rein äußerlich. Also es würde schon rein äußerlich nicht funktionieren. Leben bedeutet immer Aufbau, Abbau. Beide Prozesse gehören zusammen. Beide Prozesse müssen immer zusammenspielen. Zum Beispiel in unserem Organismus, damit wir überhaupt tätig werden können, dass wir die Lebensenergie sozusagen haben, wird ununterbrochen ein Stoff gebildet, den nennen die Chemiker Adenosintriphosphat, ATP, das ist so die Universalenergiewährung im Körper, also ist ein recht interessanter Stoff, aber der wird ununterbrochen aufgebaut und wieder abgebaut. Im Durchschnitt pro Tag, schätzen Sie mal, wie viel? 40 bis 80 Kilo. 40 bis 80 Kilo werden aufgebaut, aber natürlich sofort wieder abgebaut, weil sonst wird man am Ende des Tages um 80 Kilo schwerer sein im Extremfall. Das ist zum Glück nicht der Fall, Stoffwechsel. Und was das eigentlich Wirksame darin ist, aber ist Energie. Was ist Energie? Wo kommt die her? Na, auf Erden, die ganze Energie, die das Leben nützt, kommt eigentlich von der Sonne. Das heißt, wir leben von der Sonne. Es ist eigentlich die Sonnenkraft, die uns durchflutet. Und dieser besondere Stoff, ATP, ist halt so eine Art Träger dieser Sonnenkraft. Und immer wenn er wieder abgebaut wird, setzt er die Energie frei. Wenn er aufgebaut wird, sammelt er sie und das geht ununterbrochen. Und wobei am Anfang dieser ganzen Kette stehen ja die Pflanzen. Die Pflanzen fangen eigentlich das Sonnenlicht auf. Wenn wir die Pflanzen nicht hätten, könnten wir überhaupt nicht leben. Die Pflanzen sind also die eigentlichen Lebensorgane der Erde, könnte man sagen, die diese Sonnenkraft einfangen. Und dann geht es halt über die Tiere, die das fressen, mal die Pflanzenfresser halt, und wir ernähren uns dann entweder von Pflanzen oder auch halt von Tieren, wie es der Fall ist. Aber die Energie kommt immer von der Sonne über die Pflanzen herein, letztlich bis zu uns Menschen. Und wir geben sie auch wieder ab. Wir geben sie auch wieder ab in Form zum Beispiel unserer Körperwärme. Wir strahlen ja auch Körperwärme aus. Mit jedem Atemzug geht diese Energie auch hinaus. Wir sind also in beständigem Austausch mit der Welt. Und bleiben trotzdem in gewissem Sinn immer dieselben. Schon mit gewissen Veränderungen natürlich, aber wir erkennen uns trotzdem bis zum hohen Alter als uns selbst. Also außer wenn dann die Tragik kommt, dass eine Demenzerkrankung kommt, dann wird es schlimm, dann verliert man diese Fähigkeit, sich selbst zu erkennen, ganz zum Schluss. Und erkennt, dass da sehr wohl natürlich auch etwas mit dem Gehirn eine Rolle spielt. Also wir brauchen das Gehirn auch zum Beispiel, um bewusst zu werden. Aber man kann nicht einfach sagen, dass das Gehirn unser Bewusstsein erzeugt. Aber es ist ein notwendiges Werkzeug dazu. Also das ist eine schwierige Frage. Heute gerade in den Neurowissenschaften, in den Gehirnwissenschaften, gibt es das große Rätsel, wie entsteht eigentlich das Bewusstsein? Weil das kann ich naturwissenschaftlich irgendwie nicht richtig fassen. Ich kann zwar diese ganzen Gehirnprozesse erfassen und die kann ich beschreiben, da komme ich halt auf chemisch-physikalische Vorgänge, die drinnen sind, aber wo taucht da das Bewusstsein auf? Wo taucht da plötzlich auf, dass ich eine rote Rose erlebe? Rot. Im Gehirn ist nichts Rotes. Da gibt es nichts Rotes. Da ist nirgendwo eine rote Rose oder auch nicht ein Bildchen einer roten Rose zu finden. Ein Bildchen vielleicht noch hinten auf der Netzhaut, da gibt es ein verkehrtes Bild, aber das hört sich dann auf. Im Gehirn gibt es nur mehr elektrochemische Vorgänge, Ende, kein Rot. Also wie kommt das Bewusstsein rot auf? Die Naturwissenschaft hat keine Antwort darauf. Ich meine, die ganz materialistischen versuchen zu sagen, ja, eigentlich gibt es das Bewusstsein im Grunde gar nicht. Das sind irgendwelche Verrechnungsvorgänge und also die möchten eigentlich das Bewusstsein am besten loswerden, weil man damit nichts anfangen kann. Vor allem kommt dann das große Sakrileg für die Naturwissenschaften, da kommt ja dann etwas Subjektives herein. Das Bewusstsein ist doch ein subjektives Erleben. Und die Naturwissenschaft kann doch nur objektive Dinge betrachten, also alles, was draußen ist, dem ich gegenüberstehe. In Wahrheit gäbe es keine Objekte, wenn es keine Subjekte gäbe, weil die Welt der Objekte erscheint nur Subjekten. Also eigentlich müsste man noch etwas Höherem suchen, das beides überbrückt. Dann komme ich erst in die Realität hinein. Also da sind viele, viele offene Fragen, mit denen sich Rudolf Steiner beschäftigt hat. Wie kann ich an das herangehen? Also gehen wir aus von diesem Erlebnis, das Steiner eben schon als Kind hatte, diese Naturkräfte, diese geistigen Naturkräfte, ich nenne sie jetzt geistig, man kann sie auch nennen die höheren Naturgesetzmäßigkeiten, die eben in der Pflanzenwelt, in der Tierwelt wirksam sind. Wie kann ich die erleben? In welcher Form kann ich sie erleben? Wie kann ich überhaupt Geistiges in der Außenwelt erleben? Geistiges in der Außenwelt. Das ist schon wieder eine schwierige Frage, weil heute denkt man ja, Geistiges, das sind die Gedanken, die ich mir mache. Wir wissen zwar eigentlich nicht, wie wir das zustande bringen, dass wir sie uns machen. Wir können es halt irgendwie. Besser oder schlechter, aber wir können es irgendwie. Aber, und wir hoffen als Naturwissenschaftler mit diesen Gedanken, die Gesetzmäßigkeiten der Welt draußen erfassen zu können. Also offensichtlich müsste es da irgendeine Korrespondenz geben, weil sonst wäre es völlig sinnlose Gedanken über die Welt draußen zu machen. Ja. Aber wie kann ich dem näher kommen? Wie kann ich das Geistige da draußen erkennen? Wie kann ich das Geistige eines anderen Menschen erkennen? Ist es wirklich nur so, dass ich rein äußerlich ein optisches Bild von einem Menschen habe und da sehe ich irgendwas sich bewegen und ich höre irgendwelche Schallwellen, irgendwelche Töne an mich kommen und aha, das ist etwas, was wie Sprache klingt. Ist schon mal ein Wunder, wie kommt das zustande, dass ich überhaupt Sprache als Sprache erkenne und nicht nur das, sondern darin einen Gedankengang erkenne. Aber man kann noch mehr erkennen. Also wie viele Menschen reden sehr oberflächlich und dahinter steckt vielleicht ganz was anderes. Wenn man nur manchmal mit den Politikern zuhört, nein, ich will jetzt nichts sagen, aber ist manchmal hat man den Eindruck, dass das, was verbal geäußert wird, nicht immer das ist, was den Menschen innerlich bewegt. Und trotzdem kann man es bei etwas Aufmerksamkeit spüren. Man kann ein Gefühl dafür entwickeln, dass in dem Menschen geistig noch etwas anderes lebt, als sich da einfach äußert. Also man hat schon eine gewisse Möglichkeit, in die Tiefe zu blicken. In Wahrheit ist keine menschliche Kommunikation möglich zwischen Menschen, wenn nicht zumindest ein bisschen was von diesem tieferen Blick oder von diesem tieferen Hören in das, was den Menschen wirklich innerlich bewegt. Das würde nicht funktionieren ohne dem. Dann hätte man nur Missverständnisse. Weil nur rein mit dem logischen Inhalt eines Satzes ist noch gar nichts gesagt. Man kann ja, wie wir wissen, einen Satz auch so formulieren, dass er eigentlich dann das Gegenteil ausdrückt von dem, was gemeint ist. Ich sage, ich liebe dich. Oder andere Nuance, wenn ich sage, ich liebe dich. Also da gibt es eine ganze Menge Zwischennuancen und wie wir alle im Alltag kennen, gibt es sogar gewisse, viele Möglichkeiten, vermeiden, für Missverständnisse, wo man aneinander vorbeireden kann und so weiter. Also das heißt, schon allein diese Fähigkeit zu schulen, am anderen Menschen zu erwachen, an dessen Geistigen zu erwachen, durch die Außenseite sozusagen, durch die sinnliche Außenseite, die sinnlich sichtbare, die sinnlich hörbare Außenseite durchzufühlen, durchzuspüren und wahrzunehmen, was dahinter ist. Das ist bereits eine geistige Wahrnehmung. Das führt bereits in eine geistige Wahrnehmung hinein. Wir alle haben das, wir alle praktizieren das im Grunde. Manche mehr, manche weniger. Wobei allerdings die heutige Technik, mit der wir umgeben sind, indem wir das wahnsinnige Gefühl mit technischen Medien miteinander kommunizieren, mit Handy oder gar mit SMS oder was, na, da wird es natürlich immer schwieriger, etwas zu fühlen von dem, was den anderen bewegt. Wenn ein kurzes SMS kommt, vielleicht mit ein paar Abkürzungen noch drin, spüre ich nicht so leicht, was in dem anderen vorgeht. Also wenn ich den anderen wirklich mir gegenüberstehend habe. Also wir müssen lesen lernen einmal, auch durchaus im sinnlichen Ausdruck. Also es ist ein sinnlich-übersinnliches Erleben, wenn Sie so wollen. Es ist ein Erleben eines sinnlichen Bildes, eines sinnlichen Hörens, aber ein Durchschauen in das, was dahinter steckt und diese Sprache, diese Mimik formt und was sich darin eigentlich ausdrückt. Dort komme ich dem Wesen des Menschen näher. Wenn ich mich an dem übe, kann ich das aber auch der Natur gegenüber machen. Sie können es zum Beispiel Tieren gegenüber machen, Haustieren gegenüber. Jeder, der Haustiere hat, weiß, wenn er sich verbindet mit dem Tier, er erlebt etwas mit, was in dem Tier vorgeht. Wobei das tierische Erleben natürlich anders ist, aber man spürt, ob es dem Tier gut geht, ob es dem Tier schlecht geht, das kann man fühlen. Und das ist ja nicht wahr, dass das nur mechanische Reaktion sozusagen, schreit irgendwie, empfindet Schmerz. Und das registriere ich logisch oben, Signalton, grässliches Schreien, bedeutet, empfindet vermutlich Schmerz. Wobei sich dann die Naturforscher gar nicht sicher sind, ob das Tier so ein Bewusstsein hat. Das wissen sie ja schon gar nicht. Sie wissen es beim Menschen schon nicht genau, beim Tier noch weniger. Daher ist ja so in der Neuzeit die Idee aufgekommen, ja, die Tiere sind eigentlich kompliziertere Maschinen, zum Schluss der Mensch auch eine kompliziertere Maschine. Dort stehen wir heute in Wahrheit. Dort stehen wir heute. Also ohne jegliche Innerlichkeit. Das ist alles rausgeflogen langsam. Und das müssen wir wieder suchen. Weil wenn wir es nicht suchen, dann werden wir im alltäglichsten Alltag die größten Schwierigkeiten haben. Nämlich einfach schon einmal in der zwischenmenschlichen Kommunikation. Wenn ich wirklich den Menschen nur so äußerlich betrachte und nur noch dem beurteile, was an Information von ihm ausgespuckt wird, verbal oder sonst wie durch Gestik, dann bricht das soziale Leben mit Sicherheit auseinander, weil es dann nur mehr Missverständnisse gibt. Und aus denen entsteht Aggression und was Gott was alles. Wir erleben das ja teilweise heute. Und man kann sagen, sogar unsere Zeit heute ist gerade dadurch eine sehr, sehr starke Aufforderung, da einen Gegenimpuls zu setzen. Früher war das gar nicht so notwendig. Die Menschen hatten diese Fähigkeit ganz instinktiv, sich in den anderen hineinzufühlen irgendwie. Aber es war alles sehr unbewusst. Heute müssen wir das viel bewusster suchen. Viel bewusster uns hineinleben in den anderen Menschen. Den ganz bewussten Willen haben, den anderen zu verstehen. Und nicht zum Beispiel nur gleich auf ein falsches Wort, das wir vielleicht als falsch empfinden, gleich böse zu reagieren. Gleich in Wut zu geraten oder in Groll oder Antipathie gleich zu entwickeln. Man muss ja nur mal selber beobachten, wie leicht das aufkommt. Manche Menschen sind einem auf Anhieb sympathisch, andere sind einem unsympathisch. Man weiß gar nicht wieso, aber es ist halt so. Naja, das ist noch keine objektive Erkenntnis. Ich kann es zu einer objektiven Erkenntnis machen, indem ich sage, ich reagiere auf den so, dass ich den einmal antipathisch empfinde. Dann muss ich mal schauen, das stelle ich jetzt zurück und versuche zu erforschen, wieso ist denn das so? und nicht gleich negativ ihm gegenüber zu reagieren, sondern und mich zu verschließen, nämlich, weil aus der Antipathie kommt sofort das zu schließen, das sich verschließen, das zurückstoßen, sondern jetzt im Gegenteil, gerade vielleicht bei jemandem, der mir total unsympathisch ist, zu versuchen, mich zu öffnen und zu sagen, ich will dich verstehen. Ich mag zwar nicht, wie du ausschaust, ich mag nicht, was du beruflich magst, mir passt das alles überhaupt nicht, aber das stelle ich einmal zur Seite und versuche nachzuempfinden, mitzuempfinden, was dich wirklich innerlich bewegt. Dann dringe ich in die Tiefe hinein. Dann komme ich an seinem geistigen Kern näher. Und daran lernen wir sehr viel. Also erstens einmal lernt man, sich selbst in seinem Seelenleben besser im Griff zu haben und dadurch freier zu werden. Weil wenn wir auf alles mit Sympathie und Antipathie zwangsläufig reagieren, weil halt die einen sind wir sympathisch, die anderen nicht, das eine mag ich, das andere mag ich nicht, dann bin ich ja eigentlich von außen gesteuert im Grunde. Kommt was Antipathisches, dann zucke ich zurück, kommt was Sympathisches, fühle ich mich hingezogen. Wenn ich gern essen tue und eine köstliche Speise, stürze ich mich drauf und esse vielleicht doppelt so viel, als notwendig ist. Und wundere mich dann, dass ich immer mehr in die Größe wachse oder in die Breite. Also die Fähigkeit, den anderen Menschen zu erkennen, setzt voraus die Arbeit an sich selbst. Das heißt einmal die Arbeit, das eigene Seelenleben bewusst in die Hand zu nehmen und sich nicht mehr mit dem zufrieden zu geben, was halt aus mir als Folge der Erziehung geworden ist, sondern zu sagen, gut, da bin ich einen gewissen Weg gegangen, aber jetzt gehe ich ihn aus eigener Kraft weiter. Es hört nämlich ab einem gewissen Lebensalter auf, sich von selber weiterzuentwickeln, wenn ich es nicht aktiv weitertreibe. Sonst bleibt man auf einer gewissen Stufe stehen und bleibt aber dann auch unfrei. In all den Dingen bleibt man unfrei dann. Und das heißt, Freiheit entwickle ich dort, wo ich die Fähigkeit entwickle, die Gründe meines Tuns, meines Denkens, meines eigenen Verhaltens zu durchschauen und mir ihrer bewusst zu werden. Da fängt die Freiheit an. Wenn ich nur instinktiv einfach mit Antipathie oder Sympathie oder sonst was reagiere, kann das alles passen und stimmen, aber frei bin ich dann nicht, sondern ich reagiere eigentlich relativ automatisch. Wenn ich erst durchschaue, aha, Antipathie steigt auf in mir. Das einmal bewusst registrieren. Sagen, gut, ich nehme das zur Kenntnis, das sagt etwas über mein Verhältnis zu dem, der da kommt, aus. Er hat aber vor allem auch mit mir zu tun. Ich halte das einmal zurück und versuche mich trotzdem mit dem anderen zu verbinden und zu erforschen, was in dem da ist. Dann komme ich in ein viel freieres Verhältnis zu ihm, erkenne vielleicht dann auch seine positiven Seiten. Weil die Antipathie gibt mir ja nur so etwas, was ich als negativ empfinde. Und ich sehe gar nicht durch, was vielleicht anders auch drinnen ist. Also so kann man im ganz praktischen Alltag schon schulen, die Fähigkeit, Geistiges zu erkennen. Das Geistige im anderen Menschen. Das werden wir hoffentlich nicht ganz abstreiten, dass zumindest in den anderen Menschen ein Geistiges auch lebt. Wobei noch immer schwer zu sagen ist, was ist Geistiges überhaupt? Nehmen wir mal das, was als Wesenskern in jedem Menschen lebt. Und was wir erleben bei uns selbst als unser Ich. Viel wissen wir ja nicht darüber, über unser Ich. Wir wissen ja, ich bin ich, ich bin ich. Aber wenn man jetzt genauer fragt, was ist denn mein Ich eigentlich? Wird schon schwieriger. Jetzt kann man natürlich aufzählen, ja, ich bin da und dort geboren, von den und den Eltern, in dem und dem Land, habe die und die Ausbildung gemacht, bin in die und die Schule gegangen, mache jetzt den und den Beruf, bin vielleicht Hofrat geworden und habe die und die Hobbys in der Freizeit und bin verheiratet und habe drei Kinder, gut, aber ist das schon das Ich? Das ist nur die Außenseite, das ist die Peripherie. Dahinter steckt etwas viel Tieferes. Sehr bewusst oder zumindest sehr intensiv erfahren das oft Künstler, wenn sie wirklich eine starke künstlerische Anlage haben, dann spüren sie, es gibt etwas in meinem Leben, was ich machen muss. Ich muss es machen. Ich kann nicht anders. Ich muss das so dringend machen, wie ich essen und trinken muss. Weil das meine Bestimmung ist. Aber nicht eine Bestimmung, die mir irgendwer Fremder gegeben hat, sondern die ich mir in mein Leben mitgebracht habe. Etwas ganz Bestimmtes. Aber was so halt in spektakulärer Weise bei Künstlern, vielleicht auch bei Wissenschaftlern durchaus, also man kann das bei großen Wissenschaftlern auch verfolgen, da ist ein Impuls, der zeigt sich nämlich schon meistens in der Kindheit. Da taucht manchmal was auf. Ich meine, der Einstein hat sich schon als Kind gedacht, wie wär das, wenn man auf einem Lichtstrahl arbeiten könnte. Aus der Grundidee ist seine Relativitätstheorie entstanden. Mit allem Plus und Minus, aber das war ein Impuls, der ist schon in der Kindheit da. Und das taucht immer wieder auf. Dann jahrelang schläft es vielleicht, aber dann taucht es wieder auf. Dort muss ich hin, dort will ich hin. Da ist etwas in mir, was drängt. Und was man aber die längste Zeit gar nicht selber bewusst durchschaut. Aber man spürt, es ist etwas da. Dort kommen wir dem Kern, dem eigentlichen Kern schon näher. Das heißt, wir stellen uns als Ich mit einer ganz bestimmten Lebensaufgabe in Wahrheit hinein. Einer geistigen Lebensaufgabe. Etwas ganz Bestimmtes zu erfüllen, die Welt in Wahrheit um etwas ganz Bestimmtes zu bereichern dadurch. Weil wenn ein Künstler etwas schafft, im Grunde aus dem Nichts heraus schafft, schafft er etwas, was noch kein anderer Mensch gemacht hat, was auch die Natur noch nicht hervorgebracht hat, er stellt etwas ganz Neues in die Welt hinein. Ein Impuls, der durch ihn gekommen ist und der vielleicht Tausenden, Hunderttausenden Menschen Anregungen gibt. Denken Sie, wie die großen Gemälde, die Bilder auf die Menschen wirken, auf Tausende, Hunderttausende, Millionen Menschen. Ich meine, heute sind wir auch schon teilweise stumpf, weil wir es auch nur außen sehen. Wenn man nur ein bisschen zurückgeht, merkt man, wie diese Bilder, die Menschen betrachten konnten, welche Wirkung das auf die Menschen hatte. Man denkt an die Bilder von Matthias Grünewald zum Beispiel oder von Hieronymus Bosch oder was, denen man nicht zu Unrecht nachsagt, dass sie sogar heilende Wirkung hatten, weil sie einfach in den Menschen etwas auslösen, was ihre Selbstheilungskräfte anregt. Weil die Bilder so exakt gemalt sind, dass sie diese Kräfte ansprechen, diese Kräfte anrühren. Jetzt denkt man sich, Hieronymus Bosch, Sie kennen die Bilder, es schaut alles so grauslich aus. Beim Grünewald, die Bilder sind auch eigentlich schön auf den ersten Blick. Ja, da muss man erst durchsehen, die Schönheit muss man erst lernen, aber die Gestalten sind, so zuckersüß sind sie nicht. Zum Beispiel, wenn man nimmt. Ich meine, sicher, die Auferstehung des Christus oder so ist was ganz Tolles, aber es gibt auch die Kreuzigungsszene, die ist also gar nicht schön zu sehen. Also er zeigt verschiedene Dinge. Und da haben sie wieder Aufbaukräfte, Sterbenskräfte, und also Aufbaukräfte auf der einen Seite, Sterbenskräfte auf der anderen Seite. Das ist in diesen Bildern drinnen. Mit diesen, nicht in einer Einseitigkeit, sondern im Gleichgewicht dieser Kräfte, das wirkt in diesen Bildern. Da erregte die Menschen zumindest früher an. Ist natürlich für einen Naturwissenschaftler, der fängt damit nichts an. Aha, ein Bild. Ich kann das Bild vermessen und ich werde sicher nicht die Heilwirkung messen können. Und heute wirkt es auch auf die meisten Menschen nicht mehr, weil sie zu abgeschottet sind dem Gegenüber, weil sie nur mehr die Außenseite sehen, vielfach. Und das heißt, so ein Künstler wie ein Matthias Grünewald etwa oder ein Hieronymus Bosch oder viele andere oder Raphael, nehmen Sie die Bilder von Raphael, die eine unheimliche heilende Kraft haben in Wahrheit. wenn man sich mit denen verbindet. Wenn man sich auf sie einlässt, wenn man sich mit ihnen verbindet, da stecken diese ganzen Gesetzmäßigkeiten drinnen. Das sind in Wahrheit, aus diesen unbewussten Imaginationen ist das geschöpft, aus denen auch die Urpflanze und Sonstiges kommt. Und der Künstler, der wirkliche Künstler, gestaltet aus diesen Kräften heraus. Er ist sich vielleicht auch nicht ganz bewusst dieser Kräfte, aber er spürt dann, indem er das Werk gestaltet, ja, das ist es jetzt. Da finde ich diese Kraft wieder. Und es geht gar nicht so sehr darum, was das äußerlich darstellt. Wenn Sie das Plakat für den heutigen Vortrag gesehen haben, da ist ein Bild von Kandinsky drauf. Na, da kann man sich so ziemlich gar nichts vorstellen. Man kann nur sagen, aha, ist interessant oder es ist bunt oder spricht einen an oder nicht an, aber es ist nichts Gegenständliches drauf. Es sind eigentlich nur Kräfte drinnen, die durch die Farben und durch die Formen ausgedrückt werden. Und in Wahrheit ist das auch das, was bei den alten Meistern wirkt. Es ist gar nicht das, dass er erkennt, es ist der Christus, der da hängt. Sondern es ist die Art, wie es gemacht ist. Die Art, wie die Striche gesetzt sind, die Art, wie die Farben aufeinander folgen, die Art, wie die Formen aufeinander folgen. Die Wirkung entsteht nämlich nicht dadurch, dass ich sehe, aha, da hängt der Christus am Kreuz, das schmerzt mich. Das ist viel zu wenig. Da würden 100.000 andere Christusdarstellungen genauso wirken und sie wirken nicht. Oder kaum. Es wirkt nicht durch das, was ich mit dem Kopf erkenne, sondern es wirkt durch das Tiefere. Das nur durch dieses Mittel ausgedrückt wird. Und in der abstrakten Kunst haben wir halt gesagt, gut, jetzt lassen wir das äußere Sujet ganz weg, sondern versuchen wirklich nur rein, diese Kräfte, die dahinter stecken, darzustellen, die zu erleben. Wie wirken bestimmte Farben, wie wirken bestimmte Farbkombinationen, wie wirken bestimmte Formen, wie wirkt eine zackige Form, eine spitze Form, wie wirkt was Rundes, wirkt doch ganz anders. Versuchen Sie das einmal zu erleben, etwas Rundes und etwas Eckiges zu erleben oder etwas Spitzes zu erleben, ein Dreieck, ein Quadrat, ein Kreis. Betrachten Sie es jetzt nicht einmal nur als Geometer, sondern fühlen Sie, wie unterschiedlich diese Formen auf Sie wirken. Dann spüren Sie etwas von der geistigen Kraft, die hinter diesen einfachen geometrischen Dingen steckt. Und wie viel mehr dann hinter so etwas, wo noch komplexere, viel lebendigere Formen sind. Da stecken Lebenskräfte drinnen, festgebannt halt im Abbild, natürlich. Das Mittel gibt nicht mehr her, als dass es eine Momentaufnahme ist. Aber wenn man erleben kann, die Form, die hier geronnen ist, als etwas, was hier entstanden ist, aus einer malenden Bewegung heraus, wenn ich diese Bewegung, aus der es entstanden ist, nacherleben kann, dann komme ich in diese Kräfte herein. Wenn ich nur als fertiges Ding ansehe, dann wird es tot. Dann sage ich, aha, erkenne ich nichts, ein paar Farbflecken, das kann ich auch. Ja, es gibt ja viele moderne Malereien, wo genau das der Fall ist. Da pickt halt irgendwo ein Ei und irgendein Farbfleck und sonst was und ein guter Galerist verkauft es teuer und das wird ein sehr bekannter Künstler, weil der Galerist ein Riesengeschäft mit ihm macht. Und weil offensichtlich das Publikum gar nicht den Unterschied erkennt, ob da ein wirkliches geistiges Erleben dahinter steckt, aus dem das geschaffen ist, oder ob ich einfach willkürlich irgendwelche Batzen drauf mache. Auf den ersten Blick ist es vielleicht gar nicht zu erkennen. Da sind Farbflecken drauf und ein paar Linien, und da sind auch ein paar Farbflecken und ein paar Linien. Und das wäre so der gleiche Unterschied, wie nehme alle 26 Buchstaben des Alphabets, würfel es zusammen und fülle jetzt ein ganzes Buch damit, mit dem Zusammengewürfelten. Und ich nehme auf der anderen Seite, was weiß ich, Goethes Faust her. Da sind dieselben 26 Buchstaben drin, nichts anderes. In dem einen Fall macht es einen Sinn, denke ich doch mal, im anderen wird es nicht sehr viel Sinn machen, sondern ist völliges Chaos im Grunde. Das macht den Unterschied aus. Und diesen Unterschied erleben wir mit diesen unbewussten Imaginationen, mit dieser unbewussten Urpflanze, mit diesem unbewussten Urtier und so weiter. Das erleben wir. Und dann erkennen wir, das ist wirklich ein Tier, das ist wirklich ein Hund, das ist wirklich eine Pflanze und so weiter. Wenn wir es nur rein äußerlich machen würden, dann wird es sehr schwierig. Ich meine, natürlich, die Technik schreitet fort. Wir haben halt sowas wie künstliche Intelligenz und dergleichen und es gelingt bereits, rein äußerlich Formen zu erkennen und zu identifizieren. Ich meine, mit den neuesten Handys haben schon Gesichtserkennung oder wo du da nicht draufschauen und der erkennt sein Herrl sozusagen und das funktioniert. Aber erleben tut das Ding nichts dabei. Es bleibt ganz äußerlich. Es interpretiert äußerlich. Wir haben die Chance, tief ins Innere des anderen hineinzugehen und uns dabei für einen Moment ganz zu vergessen. Es ist ganz interessant, uninteressant, ob man der antipathisch oder sympathisch ist, interessiert mich gar nicht, mich interessiert auch nicht jetzt, wie es mir gerade im Moment geht, sondern mich interessiert der andere Mensch. Ich tauche ganz in ihn ein und nehme das auf. Dann bin ich bei einer sehr hohen Erkenntnisform, die man als Intuition bezeichnen kann. Intuition ist heute ein bisschen ein schwieriger Begriff, weil man sagt meistens Bauchgefühl dazu. Das ist nicht damit gemeint, wie Rudolf Steiner zum Beispiel dieses Wort gebraucht. Bei Rudolf Steiner ist es das ganz bewusste Eintauchen in ein anderes Geistiges. Das sich hineinleben in ein anderes geistiges Wesen. Unter Zurückstellung geht es der eigenen Bedürfnisse, Wünsche und Eigenarten, ganz in das andere Wesen einzutauchen und bei einem gesunden sozialen Verhältnis passiert das in Wahrheit ununterbrochen, dass wir wechselseitig ineinander eintauchen und uns auch wieder zurückziehen müssen wir auch, weil sonst wird man es im anderen verlieren. Das soll ja auch nicht sein. Und wir müssen auch lernen, genauso diese Fähigkeit, uns wieder trennen zu können. Und zu sagen, ja, du bist so und ich bin so. Und es gibt eben auch Unterschiede. Aber andererseits eben auch die Fähigkeit, ganz im Anderen aufgehen zu können. Im anderen Menschen. Gerade das, dieser Prozess am anderen Menschen, gibt mir nämlich ein großes Geschenk zurück, nämlich erst dadurch, je mehr ich das mache, wache ich auch für mich selbst auf. Für das wirkliche eigene Ich. Das ist nämlich das Interessante. Im Rückschlag wache ich dann viel stärker für mich selber auf. Gerade indem ich in den anderen ganz eintauche, in seiner auch Andersartigkeit, in seiner individuellen Eigenart zu erkennen, dann erkenne ich, ich bin in meinem tiefen Inneren aber trotzdem irgendwie anders. Wir haben viel Gemeinsames, aber wir haben einfach auch eine ganz andere Lebensaufgabe vielleicht. Und ich verstehe jetzt, ja, du musst diesen Weg gehen, weil das deine Lebensaufgabe ist. Meine ist vielleicht eine ganz andere. Aber wir haben Punkte, wo wir einander berühren und einander was geben können. Weil das, was du alles brauchst für dein Leben, das habe ich bis jetzt noch gar nicht betrachtet irgendwo. Und es ist eine Anregung für mich, die ich vielleicht auch für meinen Weg brauchen kann. Ohne deswegen auf dem gleichen Weg einzuschwenken. Wäre ja schrecklich, wenn alle Menschen das Gleiche täten. Wäre fürchterlich, dann hätten wir also die Gleichschaltung, die vollkommene. Dass die Menschen zur Menschheit werden, besteht ja gerade dadurch, dass sie einander ergänzen. Im Grunde ist jeder Mensch einzigartig. Absolut einzigartig, in diesem Sinn auch absolut unersetzbar. Das heißt, er kann etwas der Welt, den anderen Menschen, aber auch der ganzen Erdenwelt, der Umwelt geben, was niemand anderer kann. Und wenn er es nicht tut, dann passiert es ihm nicht. Die Welt ist um das ärmer. Sie wird schon weiter bestehen, keine Frage, aber sie ist um etwas ärmer geworden. Also das heißt, unsere Lebensaufgabe, wenn wir unser wirkliches Ich betrachten und einmal jetzt ein bisschen über den Tellerrand des Alltags, das heißt der Alltagsgewohnheiten, also Essen, Schlafen, Arbeiten und so weiter, hinausblicken, was meine eigentliche Aufgabe ist, dann ist die Aufgabe drin, etwas ganz Spezielles, individuell der Mitwelt zu geben, sich zu verschenken. Weil wenn wir den Menschen als geistiges Wesen betrachten, Und jetzt die Frage stellen, was ist dieses Geistige? Es ist denn nicht einfach bloß das abstrakte Verstandesdenken oder sowas, das ist viel zu wenig. Das Verstandesdenken gibt noch sehr wenig wirklich her. Das kann gescheit sein und alles Mögliche, aber etwas besser kann man es vielleicht erleben beim Künstler, der mit seinem Kunstwerk etwas völlig Überraschendes schafft, was aber viele Menschen ergreift in irgendeiner Form oder ergreifen kann zumindest, wenn es ein gutes Kunstwerk ist. Und womit er etwas in die Welt gegeben hat, was nur er geben konnte, was kein anderer machen kann. Auch da zum Beispiel Kunstwerken gegenüber diesen Unterschied zu erkennen. Spricht da wirklich etwas durch? Wie viel spricht da durch? Oder wie wenig spricht vielleicht bei einem anderen durch, das auch als großes Kunstwerk gilt. Ist heute umso drängender. Es gibt heute bereits Computerprogramme, die im Stile alter Meister malen können. So authentisch malen können, dass selbst Kunstexperten nicht mit Sicherheit sagen können, ob das eine Fälschung ist, nämlich Fälschung eines neuen, unbekannten Bildes dieses vorgeblich alten Meisters. Weil die Maltechnik, alles stimmt, das kann man halt alles programmieren. Es geht. Und trotzdem lebt in dem Bild nichts. Jedenfalls nichts Neues. Es ist eine bloße Kopie, es ist etwas Totes, es ist etwas Abgestorbenes. Und nur es gehört als eine Fähigkeit dazu, den Unterschied zu erleben. Also so ein nachgemachter Grünewald zum Beispiel würde nicht diese Wirkung auslösen auf den Menschen. Das sind die feinen Unterschiede. Weil bei einem wirklichen Kunstwerk stimmt jeder kleine Strich mit den anderen überein. Jeder ist genau an dem Platz, dass diese Wirkung erzielt wird. Optisch könnte das Stricherl auch anders sein. Ob der schwarze Strich jetzt da ist oder woanders hingeht, wird so ähnlich ausschauen. Die Wirkung ist weg. Das kann der Computer nicht unterscheiden. Er macht halt noch ein Zufallsprinzip, irgendwie bastelt er das. So lotet alle Möglichkeiten aus. Aber die einen haben eine Wirkung oder haben eine positive Wirkung, andere haben keine Wirkung oder haben vielleicht sogar eine negative Wirkung. Weil überall, wo die Wirkung ins Positive möglich ist, ist auch die Wirkung ins Negative natürlich möglich. Man muss sich auch bewusst sein. Das nämlich zum Beispiel in vielem, was uns auch umgibt in der Welt draußen, in der Art, wie die Dinge gestaltet sind, oft auch negative Impulse kommen können. Durchaus. Also vieles, was heute, nehmen wir es in der Architektur oder sonst wo, vieles hat auch negative oder zumindest belastende Wirkungen, sagen wir mal so. Sie haben auch ihre Aufgabe natürlich, weil sie rütteln uns auf. Sie rütteln uns in Wahrheit auf. Weil, da komme ich jetzt zu dem Punkt, aufbauende Kräfte, abbauende Kräfte. Ich sagte, wir brauchen beide. Wir könnten nicht leben. Schon als Stoffwechselorganismus könnte man nicht leben. Es wird was aufgebaut, im gleichen Maß muss abgebaut werden, sonst wird man immer breiter werden. Aber die Abbauprozesse sind für noch etwas ganz entscheidend. Sie sind für das Bewusstsein wichtig. Studieren Sie sich einmal selbst. Welches Bewusstsein haben Sie zum Beispiel von dem, was in Ihrer Leber vorgeht? Die Leber ist eines der wichtigsten Lebensorgane, darum heißt sie auch Leber. Also das Organ, das uns lebt, ist ein ganz zentrales Stoffwechselorgan und vieles andere noch, spielt sich unheimlich viel ab, jetzt so hochaktiv. Was spüren wir davon? Sind Sie bewusst in der Leber? Nämlich selbst wenn eine Leberschädigung vorliegt, ist man sich lange Zeit dessen nicht bewusst. Erst wenn dann Entzündungen rundherum aufstehen, die Leber ist nämlich nicht mit Nerven durchzogen, sodass dass man da drin bewusst wird. Gott sei Dank wird man wahrscheinlich ins Chaos kommen, wenn wir das spüren täten. Also gerade dort, wo die Aufbauprozesse, die eigentlichen Lebensprozesse wirken, in uns, dort sind wir völlig unbewusst. Welches ist unser Hauptbewusstseinsorgan? Schon jetzt das Hirnkastel da oben. Das Hirnkastel ist eine sehr interessante Sache, weil gerade die Nerven ununterbrochen einen Sterbensprozess durchmachen. Im Grunde jedes Mal, wenn sie erregt werden, wenn da die Elektrizität durchfährt. Und so ein bisschen haben wir halt das Gefühl, die Elektrizität ist nicht unbedingt das lebensförderndste immer. Wir brauchen sie, aber man hat zwar nach der Entdeckung der Elektrizität kurz geglaubt, das wäre die eigentliche Lebenskraft, aber es ist also gerade das Gegenteil. Es ist also mit Abbauprozessen verbunden, mit Salzprozessen. Da werden Salze ausgetauscht bei der Nervenleitung und so weiter. Auf dem beruht die physiologische Elektrizität. Also da wird es eigentlich für einen Moment ins ganz Mineralische geführt. Und der Nerv ist auch kurz nachdem er mal erweckt wurde, braucht er Pause, um sich wieder zu erholen. Also er stirbt nicht gleich ganz ab, Gott sei Dank, aber er kann sich wieder regenerieren, aber er ist kurz einmal lahmgelegt. Also das heißt, seine Lebenstätigkeit wird im Grunde jäh unterbrochen durch diesen Nervenimpuls. Und dort, wo sich das also ganz besonders häuft, dann in der Großhirnrinde und so, dort dienen gerade diese Abbauprozesse dazu, ins Bewusstsein zu kommen. Also ein Bewusstsein zu erwecken. Weil eigentlich die Lebenskräfte für einen Moment lang hinausgeschmissen werden aus dem Organismus. Sie lösen sich von unserem physischen Organismus. Normal sind diese Lebenskräfte, die uns gestalten, die diesen Prozess des Stoffwechsels, wo die Stoffe in uns, durch uns durchfließen, aber uns doch immer wieder neu gestalten in zur selben Person, die wir sind, wo ein Teil dieser Kräfte für einen Moment einmal frei wird vom physischen Leib, vom physischen Organismus. Diese Gesetzmäßigkeiten, Rudolf Steiner nennt sie auch die Bildekräfte. Das ist ein sehr schönes Wort dafür, weil es etwas so wie der Künstler ist, der plastisch etwas bildet. So arbeiten diese Bildekräfte in uns auch. Und in der Leber und so weiter haben sie also sehr viel zu tun, dass sie eben unseren Organismus immer in Schwung halten und ihn immer wieder im Grunde neu bilden. Da oben wird ein Teil, ein kleiner, winziger Teil davon, bei jedem Nervenimpuls, der da oben kommt in der Großhirnrinde oder in bestimmten Teilen der Großhirnrinde, löst sich diese Bildekraft los vom Physischen und wendet sich jetzt nach einer anderen Seite, nach der seelischen Seite. Das heißt, da ist noch etwas Weiteres da, beim Menschen, auch beim Tier bis zu einem gewissen Grad, was jetzt diese Bildekräfte aufnimmt, aber nicht mehr Stoffliches bildet, sondern Seelisches bildet, formt, Seelisches formt. Und dann entstehen diese Imaginationen, diese Bilder, die wir im Unterbewusstsein normalerweise tragen. Wir schaffen es also noch gar nicht, die in ihrer vollen Gestalt ins Bewusstsein zu heben, sondern nur in den letzten Splittern. Und das sind die, was wir im sinnlichen Bewusstsein erleben oder in unseren abstrakten Gedanken erleben. Das sind diese Splitter, die Spuren davon, das ist das Erstarrte, die erstarrten Bildekräfte, die uns gestalten und die in ähnlicher Art auch die ganze Natur draußen gestalten. Das sind diese Kräfte. Aber dazu müssen sie befreit werden von ihrer Aufgabe, den Körper zu gestalten. Bei den einfachen Tieren, wenn man das nimmt, also Tiere sind auch schon Wesen, die im Prinzip dieses innere bewusste Erleben haben können, allerdings in sehr dumpfer Form vielleicht. Also ein Regenwurm hat nicht annähernd so ein Bewusstsein wie wir, sondern es ist ein ganz dumpfes Bewusstsein, des Wohlfühlens oder Nichtwohlfühlens, das eben zusammenhängt mit der Feuchtigkeit, mit der Temperatur, die da in der Erde ist. Und je nachdem, wie dieses Wohlfühlen oder weniger Wohlfühlen ist, je nachdem bewegt er sich da in der Erde drinnen und träumt sozusagen davon, von seinem Regenwurmparadies, durch das er da durchkriecht. In ganz dumpfen Bildern, sicher nicht in optischen Bildern oder irgend sowas, sondern in ganz dumpfen, unterschwelligen Gefühlszuständen oder Emotionszuständen, könnte man sagen. Man muss ihn ja versuchen, hineinzuleben in so einen Regenwurm. Und goetheanistische Naturwissenschaft zum Beispiel besteht in dem, sich in so etwas auch hineinzuleben. Es ist halt schwer. Je einfacher dieses Wesen wird, umso schwerer wird es, weil das ist unserem inneren Erleben viel, viel fremder. Das geht an Dinge heran, die wir zwar auch erleben können, die aber ganz, ganz weit unten sind, die ganz unbewusst oder weitgehend unbewusst bei uns sind. Bei einem höhere Tiere oder so ist es vielleicht schon ein bisschen leichter, aber Tiere schaffen zum Beispiel nie, sich so wie wir als Subjekt von der Welt zu trennen, die es als Objekt wahrnimmt. Das darf uns nicht täuschen. Natürlich trotzdem, eine Katze natürlich tut die genau im Raum das anvisieren. Aber die Frage ist, was erlebt sie dabei? Das Erleben ist anders als unseres. Es hat nicht diese Trennung, ich Katze bin hier, die Maus ist dort. Dieses Erlebnis ist nicht da. Es kann sogar so weit gehen, wenn die Katze satt und zufrieden ist und faul ist, kann die Maus vor ihrer Nase spazieren und sie nimmt sie gar nicht wahr. Obwohl die Sinne offen sind, jedenfalls seelisch nimmt sie sie nicht wahr. Die Sinne sprechen zwar an, aber seelisch, innerlich tut sie gar nichts dabei. Es ist völlig uninteressant. Völlig uninteressant, weil meine innere Stimmung als Katze sozusagen jetzt gar dazu nicht passt. Jetzt ist viel wichtiger Dösen, Innenschau, halten, das innerliche Gluckern der Verdauungstätigkeit zu erleben, wunderschönes Erlebnis. Und dann geht es wieder ganz nach außen, wenn es hungrig ist. Dann ist das, was da drinnen sich abspielt, eher unangenehm. Da braut sich zusammen, schreit innerlich Hunger sozusagen. Und dann plötzlich wird die ganze Außenwelt interessant und jede kleine Bewegung wird erfasst. Aber ohne, dass sie die Katze als gegenüberstehend dieser Welt erlebt, sondern sie wird eins mit ihr. Daher auch dann diese instinktive Sicherheit, die bei den Tieren da ist, die wir Menschen weitgehend verloren haben. Wir müssen immer, wie mache ich denn das jetzt? Aha, so, dann müssen wir es üben, bis wir es können. Dadurch haben wir natürlich auch die Freiheit letztlich bekommen, die Katze nicht hat. Die Katze, wenn dann die Maus ist und sie hungrig ist, dann gibt es kein Halten. Dann stürzt sie sich drauf. Außer sie ist wieder so dressiert worden oder erzogen worden, dass sie mit der Maus vielleicht gemeinsam aufgewachsen ist und dergleichen, dann spielt sie wieder ein anderes Verhältnis ab, dann wird die Maus nämlich gar nicht als Maus, das heißt als Futter wahrgenommen, sondern als ja, Kollege oder irgendwas, was jedenfalls was angenehm ist, wenn sie in der Umgebung ist. Wir Menschen können es gegenüberstellen. Das heißt, wir haben also über dieses Bewusstsein, das auch beim Tier auftaucht, noch die Möglichkeit des Selbstbewusstseins. Das ist noch was Höheres. Also das Ich hebt sich selbst noch aus diesem seelischen Erleben heraus und kann sogar auf dieses seelische Erleben zurückschauen und kann das mit der Außenwelt vergleichen. Kann sagen, aha, sinnliche Außenwelt, seelische Innenwelt. Beim Tier schwimmt es ineinander. Seele ist drinnen und draußen genauso. Ich erlebe drinnen und draußen als Einheit. Da mischt sich Sinnliches und Seelisches in einem. Wir können das trennen, aber daher werden wir dann auch sehr leicht Materialisten, indem wir sagen, ja, das Seelische, ja, in mir erlebe ich schon sowas, aber da draußen nicht. Das draußen klotze ich von außen an, das nenne ich dann Materie. In Wahrheit ist aber überall drinnen. Auch Belebtes in vielem, also wenn es nicht gerade die Mineralwelt ist, wobei selbst die Mineralwelt aus Lebendigem eigentlich entstanden ist. Das kann man bei jedem Kristallisationsprozess verfolgen, dass das eigentlich noch ein lebendiger Prozess ist. Schauen Sie sich nur die Eisblumen an im Winter. Das sieht man sehr deutlich. Da entstehen Strukturen, die eigentlich pflanzenähnlich sind. Die heißen nicht umsonst Eisblumen. Das sind Wachstumsgesetzmäßigkeiten, primitive, halt ganz primitive Wachstumsgesetzmäßigkeiten, die hier sichtbar werden. Weil im Moment, solange das noch aus dem Flüssigen sich verfestigt und bildet, solange der Prozess in Gang ist, wirken dort nämlich in Wahrheit noch Lebensgesetzmäßigkeiten hinein, Lebensprozesse hinein. Erst wenn es erstarrt ist, kein Stoffwechsel mehr stattfindet, weil während der Kristallisation ist nämlich ein ständiger Austausch zwischen Flüssigem und Festen und ein ständiger Übergang da, auch zwischen Verdunsten und sich wieder niederschlagen spielt eine Rolle. Das ist gerade bei den Eisblumen sehr wichtig, dass auch nicht zu viel Wasser ist, sondern dass das ein feiner, feuchter Film ist, dass die Verdunstung passt, dass es ein gewisses Gleichgewicht kriegt, dann bilden sich diese Formen. Wenn das zu brutal und zu massiv geht, dann ist einfach eine Eisplatte darüber, dann sieht man nichts mehr von den feinen Formen. Aber in Wahrheit, jeder Kristall wächst so. Nur im Endergebnis, wenn er fertig ist, ist er halt eine mehr oder minder geometrische Figur. Aber er ist etwas Gewachsenes, in Wahrheit. Also aus dem Leben herausgestorben, könnte man sagen. Und das heißt, die Lebenskräfte sind sehr weit verbreitet, sie sind selbst in der scheinbar toten Natur draußen, in der anorganischen Natur verbreitet, weil eben selbst die Mineralwelt, die Gesteinswelt aus diesem Prozess heraus entstanden ist, beziehungsweise teilweise im Großen, in den geologischen Zusammenhängen durchaus noch wirken. Die ganze Erde ist lebendig, in Wahrheit. Mit schon sehr vielen Krusten und Abgestorbenen, da hat sich schon sehr viel abgeschuppt, aber was da an geologischen Bewegungen passiert, das sind Lebensprozesse eigentlich, das sind nicht rein mechanische Prozesse. Die spielen auch eine Rolle, natürlich, aber dass die genau so fließen und die Formen, die sich dabei bilden, das sind Lebensprozesse. Und fällt es nur so schwer, weil wir halt wie eine kleine Ameise auf der riesen Kugel da herumlaufen und diese Dimension nicht überschauen, auch diese Zeitdimension, die sich in vielleicht Millionen Jahren abspielt. Bei uns einatmen, ausatmen, das ist so alle 3 Sekunden oder ungefähr. Bei der Erde sind das viel, viel längere Rhythmen, die Jahrtausende, Jahrhunderttausende, Jahrmillionen vielleicht dauern. Die Erde hat einen ganz anderen Lebensrhythmus als wir. Aber die Erde ist genauso ein Lebewesen. Und sie steht auch durchaus in einem Stoffwechselaustausch mit der kosmischen Umgebung. Sie nimmt Stoffe auf aus dem Kosmos und gibt welche ab. Manche Naturwissenschaftler ahnen das sogar. Also es gab schon in den 80er Jahren des vorigen Jahrhunderts durchaus also die sogenannte Gaia-Hypothese, ich weiß nicht, ob Sie das schon gehört haben, also durchaus auf naturwissenschaftlicher Basis wurde festgestellt oder das Modell entwickelt, die Erde als Lebewesen aufzufassen. Und zwar interessanterweise die Motivation war, wie kann man Leben auf anderen Planeten entdecken? Was ist der Unterschied? Also bei der Erde sagen wir, gut, da ist Leben auf jeden Fall drauf. Ist das irgendwie erkennbar an den Prozessen, die Erde bilden? Und da hat man doch einige Faktoren gefunden. Kratzt man allerdings nur an der Oberfläche. Man müsste wirklich also diese Jahrmilliarden langen Lebensprozesse studieren können. Dann würde man etwas erleben davon. Also wir sind eingetaucht in diese Lebenssphäre und wir Menschen sind die, die aber durch unser Gehirn ein Organ haben, die einen Teil dieser Lebenskräfte eben frei machen können vom Physischen. Und dadurch es ins Bewusstsein heben können, dadurch wacht das Bewusstsein auf, dass es sich jetzt wegwendet vom Bauen des Physischen in den seelischen Bereich hinein. Da beginnt das Erleben. Und das verdanken wir den Abbauprozessen, die da oben stattfinden. Also gerade das Absterbende im Gehirn ist das, was uns bewusst macht, nicht das Aufbauende. Weil es gibt natürlich aufbauende Kräfte auch im Gehirn, sonst wäre das eine Katastrophe. Sonst wären wir wahrscheinlich schon nach 5 Jahren tot, weil das Gehirn nur abbauen würde. Weil jeder Bewusstseinsprozess zerstört eigentlich etwas im Gehirn. Und kann bis zu einem gewissen Grad regeneriert werden, vor allem in der Nacht. Das ist der Hauptgrund, warum wir schlafen müssen. Der Schlaf ist der Tribut, nämlich der bewusstlose Zustand und der möglichst tief bewusstlose Zustand, wo das wieder repariert werden kann. Weil solange wir bewusst sind, wachbewusst sind und bis zu einem gewissen Grad auch solange wir traumbewusst sind, solange überwiegen namentlich im Gehirn die Abbauprozesse. In der Nacht wird das regeneriert, wird der ganze Müll sozusagen weggeschaffen und repariert. Und da wachen die Aufbaukräfte auf oder werden tätig. Aber dafür sinkt das Bewusstsein. Das ist ein Prozess, wenn man jetzt die Evolution verfolgt, zieht man durchs ganze. Also Pflanzen sind noch unbewusst, die haben dieses Bewusstsein nicht, die haben eigentlich immer ein Schlafbewusstsein. Die schlafen eigentlich immer. Selbst also die fleischfressenden Pflanzen oder was, die reagieren, wenn irgendeine Fliege hineinfällt oder so, die Pflanze erlebt nichts dabei, bewusst. Das ist ein Lebensprozess, dass das zuschnappt und das ist halt eine geniale Erfindung der Natur. Eine geniale Erfindung der Natur ist auch interessant, weil diese Lebensprozesse eigentlich ganz geniale Dinge hervorbringen. Jetzt wird sie vielleicht nicht mehr wundern oder sie werden vielleicht ahnen können, woher unsere Denkkräfte kommen. Wenn ich sage, das sind diese Lebenskräfte, ein Hauch davon. Können wir in unserem Denken verwenden. Wir denken eigentlich mit diesen Lebenskräften. Und indem wir sie aber abziehen, und nämlich dadurch, dass wir sie abziehen von der Bildung des Gehirns, vom Gehirn lösen, dadurch können wir es ins Bewusstsein heben. Ein Zipfel davon ja nicht zu viel, weil sonst wird das Gehirn kaputt oben. Das ist das Problem. Also wir können ja nicht alle Lebenskräfte abziehen, weil dann würden wir sterben. Jetzt habe ich ein großes Wort gesagt dabei. Diese Abbauprozesse sind eigentlich kleine Sterbensprozesse. Denen verdanken wir unser wirkliches Bewusstsein, unser Selbstbewusstsein vor allem. Versuchen Sie, diesen Gedanken weiterzuführen. Der Tod ist ein ganz großer Abbauprozess. Der letzte fundamentale Abbauprozess. Was müsste das eigentlich für das Bewusstsein heißen? Das müsste ein totales Erwachen des Bewusstseins sein. Der Moment des Todes müsste eigentlich ein gewaltiger Moment des Erwachens sein. Und genauso schildert das Rudolf Steiner. Es ist ein gewaltiger Prozess des Erwachens, der aber eben nur möglich dadurch ist, dass wir vorher als irdisches Wesen gelebt haben. Und dass wir jetzt diesen Moment der Trennung erleben, dieser Lebenskräfte vom Physischen, dass sich das trennt, das Leben sich trennt vom Physischen. Das ist der Moment des Todes. In der Nacht trennt sich bis zu einem gewissen Grad das Seelische. Das seelische Erleben ist weg. In der Nacht wissen wir nichts, außer bei den Träumen. Da ist so ein bisschen eine Berührung da. Aber bei dem Tod ist die große Trennung, dass auch die Lebenskräfte sich trennen. Und das ist das große Erwachen. Jetzt wäre dann die Frage, wie das weitergeht. Ja, ich will... Jetzt haben wir 1,5 Stunden. Ich will es damit einmal bewenden lassen und vielleicht werden wir das ein anderes Mal klären, wie die Geschichte weitergeht. Wie dieses Erwachen weitergeht.
Danke. Also ich denke, wir gehen halt mit einen großen Haufen neuer Eindrücke, neuer Impulse nach Hause. interessanter Impulse, auch schöne Impulse, aber vor allen Dingen auch wesentlicher Impulse. Und ich denke, diese wesentlichen Impulse sind es wert, dass man sie weiter lebendig hält. Das ist natürlich mit Arbeit verbunden und mit etwas Mühe. Aber ich denke, es lohnt.
Ja.
Es bereichert das Leben und es macht frei und es macht bewusster. Und,
ja.
Ja. Ich darf Ihnen versprechen, dass wir nicht mehr eine so lange Pause bis zu einem nächsten Vortrag von Herrn Dr. Peter verstreichen lassen. Ich habe draußen einen Körl vorbereitet für einen freiwilligen Kostenbeitrag. Und im Übrigen, im Barockzimmer können wir den Abend jetzt noch bei einem Gläschen Rotwein oder Wasser ausklingen.
Danke.